ist zu wissen, dass Jesus die Quelle ist und zu ihm zu kommen und zu trinken. Das ist das Kernstück, das ist, worum es wirklich geht. Und wir machen den Fehler manchmal, wenn der Heilige Geist anfängt, sich zu bewegen und wir sehen, andere werden irgendwie berührt. Wir strengen uns mächtig an und wir versuchen, was zu fühlen. Und das ist nutzlos, das führt zu gar nichts. Die Reihenfolge ist, erst müssen Realitäten im Herzen sein, sprich Glaube. Und dann kommt die Erfahrung. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe Gottes. Und Glaube führt zur Erfahrung. Und wenn wir nur einfach lernen würden, uns in die Arme Gottes fallen zu lassen und aufhören, uns anzustrengen, uns etwas zu erreichen, etwas zu erringen, etwas zu bekommen, einfach nur vertrauen und hier bin ich. Und ich gehöre dir und ich bin bei dir und ich bin in deiner Hand. Und dann auch, was wichtig ist, dass wir erstmal mit Dankbarkeit das annehmen, was Gott gibt. Und oft kommt einfach nur dieser tiefe Frieden. Das ist absolut übernatürlich. Das ist der Heilige Geist. Ja, ich will keinen Frieden, ich will weinen, ich will lachen, ich will jauchzen, ich will irgendwas. Lass uns nehmen, was Gott uns gibt. Und wenn wir das nehmen und wertschätzen, von da, so wie er das meint, wie das dran ist, gibt er andere Dinge. Aber wir versuchen nicht zu erzwingen. Manchmal berührt Gott Menschen ganz tief und der Schmerz kommt raus und es wird viel geweint. Und manche müssen die ganze Zeit lachen und manche einfach haben nur diesen wohligen Frieden. Was immer Gott tut, dank ihm dafür und nimm es und freu dich und versuch nicht voranzugehen und selber irgendwas zu machen oder ihm Vorschriften zu machen. Wir fließen mit ihm, wir sind an seiner Hand. Er hat viel, viel Geduld mit uns. Und er sagt, bitte, habt auch mit dir Geduld. Drück doch nicht immer so auf die Tube, sei doch nicht immer so ungeduldig und von hier willst du schon wieder ganz woanders sein. Lass uns doch lernen, einfach mal da zu sein. Aufzuhören, an gestern zu denken, aufzuhören, an morgen zu denken, einfach nur mal da sein. Gott wird in der Gegenwart erfahren. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Jetzt. Ihm zu vertrauen, sich zu öffnen, sich hinzugeben, das ist immer jetzt. Das ist nie für morgen. So, ich sagte schon, das ist so ein wichtiges Gebetsanliegen, das wir bringen können. Herr, lehre mich zu trinken von den Strömen des Lebenswassers. Lehre mich zu trinken. Und darüber möchte ich heute Morgen einiges vom Wort Gottes euch sagen. Wir starten mit Lukas. Mit Lukas 21. Wir haben diese Schriftstelle schon einmal erwähnt. Wäre schön, wenn ihr das aufschlagen würdet. Lukas Kapitel 21. Und ich lese mal hier ab Vers 25. Jesus redet hier über diese Turbulenzen, über dieses Endzeitchaos, das über diesen Planeten kommen wird. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, diese irdischen Endzeitgerichte sind nicht der Ausdruck, dass Gott gegen uns oder gegen die Menschheit ist, sondern sein letzter Versuch, Menschen zu sich zu ziehen. Das ist sein letzter Versuch. Die Bibel redet davon, dass eine Zeit kommen wird, wo alles erschüttert wird. Alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert werden. Und das Ziel der Erschütterung ist nicht, Leute zu erschrecken. Das Ziel der Erschütterung ist, damit etwas offenbar wird, nämlich das unerschütterliche Reich Gottes. Wenn alle Dinge auf die Menschen ihr Vertrauen setzen, medizinische Versorgungssysteme, soziale Systeme, Rentensysteme, Bankensysteme, Erziehung, Politik und so weiter, alles wird so tief erschüttert werden, dass die Leute begreifen werden, darauf können wir nicht unser Vertrauen setzen. Und wenn alles wegbricht, worauf Menschen ihre Sicherheit gründen, dann wird das Unerschütterliche offenbar und dann sehen sie, das ist, was ich wirklich brauche. Das ist, was wirklich zählt. Und auf diese Art und Weise wird am Ende der Tage die große Ernte eingeholt. Johannes sieht sie, eine riesige Schar, die man nicht zählen kann, aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Sprachen. Das heißt, da wird auch eine riesige Zahl von Deutschen sein. Halleluja. Oftmals, wenn wir so hören, was Gott in der dritten Welt tut, wir haben das Gefühl, Mitteleuropa ist schon abgeschrieben bei Gott. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Lüge. Das großartigste, stärkste und gewaltigste Wirken Gottes, das jemals hier in diesem Kontinent stattgefunden hat, es liegt noch vor uns. Es wird kommen. Es wird kommen. Und Gott bereitet uns vor. Und das hat alles etwas damit zu tun, dass wir lernen, unser Vertrauen wirklich auf ihn zu setzen. Wenn diese Erschütterung kommt, dann wird da schon ein Volk sein, die gelernt haben, nicht von dem bewegt zu sein. Sie haben ihre Lektion schon gelernt und sie haben ihr Vertrauen auf dieses unerschütterliche Reich gesetzt. Und sie können dann wegschauen von sich selbst. Sie sind nicht mit sich beschäftigt, nicht mit ihren Ängsten. Werde ich überleben? Werde ich es schaffen? Wie komme ich durch? Was werde ich morgen tun? Wovon werde ich morgen leben? All diese Dinge werden schon geklärt sein. Und das ist der Grund, warum Gott seine Kinder durch so viele Erschütterungen und so viele Krisen und Schwierigkeiten jetzt schon führt. Das ist ein Zeichen seiner Liebe. Er trainiert uns. Und wir sollen die Botschaft verstehen. Wir müssen sein Herz dahinter sehen. Und wir dürfen nicht denken, wenn Dinge schief gehen, wenn unser Geschäft zerbricht, wenn Dinge passieren in unserem Leben, die alles in Frage stellen, das wäre das Zeichen, dass Gott uns verlassen hat. Das ist eine Lüge des Feindes. Und deswegen müssen wir mit dem Wort Gottes verbunden bleiben. Und müssen die Dinge aus der Perspektive Gottes sehen. Gott lässt Erschütterungen zu, damit wir eins lernen, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Die ihr Vertrauen auf ihn setzen, sind unerschütterlich, weil Gott unerschütterlich ist. Ein unerschütterliches Reich wird hervorkommen. Und Christen werden erkannt sein, wirkliche Christen, die Gott wirklich kennen und die in ihm ruhen, die werden erkannt sein daran, dass sie nicht von dieser Furcht gelähmt sind. Vers 25, Lukas 21, es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Das spricht von aufgebrachten Menschenmassen, Völkerscharen. Einen kleinen Vorgeschmack sehen wir, wenn in Ländern irgendwie politische Unruhen sind. Vor einigen Monaten war das in Kirgisistan. Dann kommen die Massen aus den Häusern und dann plündern sie, dann fallen sie her über alles, was man irgendwie sich nur vorstellen kann. Und es ist ein totales Chaos und niemand kann das kontrollieren. Niemand kann das kontrollieren. Und das brausende und wogende Meer spricht von aufgebrachten, unkontrollierbaren Menschenmassen. Und einige Leute, die nach vorne schauen und die Entwicklungen verfolgen und weitersehen, die sagen, der Tag wird kommen, wenn die Dinge immer so weiterlaufen wie bis jetzt in Afrika und in Asien. Millionen von Menschen werden sich auf den Weg machen und die werden hier auf diese reiche Insel Mitteleuropa wollen. Unkontrollierbare Zustände werden kommen. Und das große Thema wird Angst sein. Angst in Ratlosigkeit. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge über den Erdkreis kommen. Das heißt, sie erleben schreckliche, erschütternde Dinge und sie erwarten noch Größeres und noch Schlimmeres. Und niemand wird da sein, der sie beschwichtigen kann. Niemand wird sagen, wir haben die Lage noch im Griff und es wird alles gut werden und morgen machen wir ein paar neue Gesetze und dann wird die Krise vorbei sein. Das wird eine Zeit sein, wo niemand mehr Kontrolle hat von den Menschen. Die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, nicht dieses Ende, sondern wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Und der Heilige Geist will uns dieses Aufblicken beibringen, dieses Wegschauen von uns selbst und von unseren Möglichkeiten und von unseren Fähigkeiten, irgendwelche Dinge zu meistern und schwierige Dinge zu lösen. Der Heilige Geist will, dass wir lernen, im ständigen Aufblick zu sein gegenüber Jesus. Hebräer 12 heißt es, wir sollen wegschauen auf Jesus. Wegschauen auf Jesus. Da gibt es ein geistliches Sehen, ein Wahrnehmen im Geist. Und das ist genauso real wie das Sehen mit den physischen Augen. Die Bibel redet davon, dass man Gott wahrnehmen kann. Und das ist nicht einigen wenigen Leuten vorbehalten, die in der Bibel beschrieben sind und die das Vorrecht hatten, besondere Dienste zu haben, eine besondere Stimme zu sein oder das Wort Gottes schriftlich zu hinterlassen für uns, sondern das ist das Vorrecht für alle Kinder Gottes. Wir sollen und wir dürfen und wir müssen lernen, im Geist unseren Gott zu sehen. Weil unsere Zuversicht und unsere Geborgenheit, unsere Sicherheit, unsere Hoffnung kommt einfach nur vom Anschauen Jesu. Und der Heilige Geist will uns sehfähig machen. Der Heilige Geist will uns die Augen auftun. Und jetzt ist die Zeit, das zu trainieren. Wir können nicht sagen, ja, wenn die Krise kommt, dann wird es schon irgendwie alles klappen und der Herr wird schon irgendwie dann uns beistehen. Hier steht nicht, dass einfach durch die bloße Tatsache, dass wir den Namen des Erlösers kennen, dass wir in Sicherheit und in Geborgenheit sind. Sondern das wird sein für die, die gelernt haben, aufzublicken. Und die Zeit der Vorbereitung ist jetzt, wie viel Zeit auch immer noch sein mag, ob das 10, 15 oder 20 oder wie viele Jahre auch immer sein mögen, die Zeit der Vorbereitung ist jetzt. Jetzt lernen wir, geöffnete Augen des Herzens zu haben und unseren Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Weil der Strom des Lebens, die göttliche Versorgung, die göttliche Zuwendung, die göttliche Hilfe fließt, wenn wir aufblicken zu Jesus. Das ist das ganze Prinzip des Glaubens. Weg von uns, weg von Möglichkeiten, uns zu verändern. Einfach nur aufschauen zu ihm. Jesus sagt, wenn man mit ihm lebt, wenn man ihm glaubt, das ist genau das gleiche Prinzip, wie es damals schon Mose in der Wüste getan hat. Ihr wisst die Situation, als die Schlangen waren, Volk Gottes war in Rebellion und die feurigen Schlangen waren da und Menschen wurden gebissen und Menschen starben von diesen Schlangen. Und viele starben. Und sie schrien zu Mose, weil sie selber diesen Zugang zu Gott damals noch nicht hatten im alten Bund. Und sie sagten, Mose, schaff eine Lösung, geh du zum Herrn und bring du eine Lösung. Und der Herr sagt, okay, das ist, was du tun sollst. Mach eine Schlange aus Bronze und heb sie hoch an einem Stab. Und jeder, der gebissen ist, das heißt jeder, der ein Todeskandidat ist, jeder, bei dem eigentlich die Eieruhr jetzt abläuft, wenn er, statt sich zu helfen, statt andere Menschen um Hilfe zu bitten, wenn er dieses wahnsinnige, verrückte, unlogische tut und er schaut weg von sich selbst, von seinem Problem, von seinem Gebissensein, er schaut auf die erhöhte Schlange, wird er leben. Und Jesus sagt, so wie Mose die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, Leben haben. Also Glauben ist nichts anderes als Aufsehen. Glauben ist Wegsehen, hin auf Jesus sehen. Und weil wir jahrzehntelang durchs Leben gelaufen sind und auf uns geschaut haben, denn niemand hat auf uns geschaut, also müssen wir uns um uns selber kümmern, ist das ein Training, dass wir lernen, wegzuschauen von uns selbst, wegzuschauen immer von diesen Versuchen, uns zu analysieren, uns zu verstehen, uns zu reparieren, uns zurechtzubringen. Alle diese Bemühungen, das ist alles nutzlos. Und je eher wir das begreifen, umso besser ist es. Er ist unser Arzt. Er ist unser Versorger. Er ist unser Helfer. Er ist der, von dem alles kommt, was wir brauchen. für dieses Leben. Alles kommt von ihm. Und dieser Strom des Segens, dieser Strom der Versorgung in jeder Hinsicht, und ich rede gar nicht zuerst von materiellen Dingen, sondern von den emotionalen Dingen, von diesem tiefen Wunsch, geliebt zu sein, ohne was dafür tun zu müssen. Das wohnt in uns allen. Manche haben das noch gar nicht gesehen, dass das da wohnt, aber in ihrem Verhalten ist es erkennbar. Um jeden Preis wollen sie geliebt sein. Und darüber kannst du nicht Buße tun, das kannst du nicht wegbeten. So hat Gott dich gemacht. Du hast dieses Verlangen, ich will wissen, dass ich geliebt bin, für was ich bin, nicht für was ich tue. Unsere ganze Gesellschaft ist eine Leistungsgesellschaft. Und so viel von diesem Leistungsdenken in dieser Gemeinde. Und die Leute, die gut drauf sind, die Leute, die was tun, die Leute, die sich engagieren, die Leute, die Geld geben, die Leute, die Gaben haben, die gelten was und die anderen, die gelten nichts. Wir haben dieses heidnische Denken aus der Kultur hineingenommen in die Gemeinde, weil wir noch viel zu wenig wissen und viel zu wenig genießen und darin leben, in dieser wirklichen Liebe Gottes, die nicht gemessen wird nach Gaben, nach Fähigkeiten, nach Persönlichkeiten und all diesen Dingen, die sonst in der Welt gelten, sondern wo die Liebe Gottes völlig unparteiisch fließt zu jedem Einzelnen, weil er der Vater ist und weil wir für ihn speziell sind und kostbar sind. Und das ist das Schwerste für das menschliche Herz, das zu glauben. Das ist das Allerschwerste, geliebt zu sein. Obwohl wir uns so danach sehnen, es ist so schwer, das zu glauben. Geliebt zu sein, einfach für was wir sind, nicht für was wir tun. Das Herz des Menschen ist voller Misstrauen. Auch Misstrauen gegenüber Gott. Wir haben nur ein Herz. Und wenn wir enttäuscht worden sind und wenn Leute uns mit Liebesentzug bestraft haben und uns dann wieder Liebe gegeben haben, wenn wir brav waren, wir fühlen uns betrogen und das Herz ist voller Misstrauen. Und wir haben nur ein Herz. Und wenn Gott uns jetzt errettet und wir Jesus kennenlernen, wir haben dieses selbe Herz, das wir voller Misstrauen aus dieser Welt mitgebracht haben. Und damit kommen wir zunächst einmal zu Gott. Und Gott ist großes Problem, aber er weiß, wie er damit fertig wird. Gottes Problem ist, unser Herz von seiner Güte zu überzeugen. Dass dieses Misstrauen sich auflöst, weil eine tiefe Überzeugung da ist von seiner Güte und von seinem Wohlwollen. Das ist viel tiefer als Worte, das ist nicht auf der Verstandesebene. Das ist ganz tief da drin. Wir können sagen, ja, ich weiß, dass Gott mich liebt. Und da drin ist immer noch die Einsamkeit, ist immer noch die Angst vor Ablehnung, ist immer noch die Angst vor Zurücksetzung und ist immer noch diese Unsicherheit. Diese Wahrheiten durch den Heiligen Geist müssen tief hinein in unser Herz, aber sie müssen über unseren Verstand in unser Herz. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Erst müssen wir das Wort Gottes aufnehmen und in uns wohnen lassen, damit zutiefst übereinstimmen und beginnen uns darüber zu freuen. Das sind Zeichen, dass das Wort Gottes anfängt, Wohnung zu nehmen in uns, wenn wir uns freuen über das Wort Gottes. Wenn eine Freude, eine tiefe Dankbarkeit da ist über das Wort Gottes. Das sind die ersten Anzeichen, dass das Wort wirklich in unser Herz hineinkommt. Und dort Wohnung nimmt. Lasst das Wort reichlich wohnen in euch. Was geschieht durch den Heiligen Geist? Und es geschieht, indem wir unser Teil tun. Und unser Teil ist Zeit zu geben dem Wort Gottes. Zeit zu geben der Gegenwart Gottes. Raum zu machen und Vertrauen dem Heiligen Geist, dass er in unserem Leben, in meinem Leben tun wird, was Jesus versprochen hat, was er tun wird. Jesus sagt, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Und so nehmen wir Worte Gottes über, wie wunderbar unser Gott ist, wie sein Herz ist zu uns. Und wir nehmen diese Worte und wir sagen, Heiliger Geist, schreib das in mein Herz. Schreib das hinein in mein Herz. Und das braucht Zeit. Und das bedeutet, wir müssen unseren Tagesablauf umstellen. Wir müssen neue Prioritäten schaffen. Gott kann dieses übernatürliche Werk der Transformation unseres Herzens von Misstrauen zu Vertrauen, von Ungeborgenheit und Einsamkeit zu Schutz und Geborgenheit. Er kann diese Transformation nicht tun, wenn wir uns mit allen anderen Dingen füllen und beschäftigen und keinen Raum machen für ihn. Wir hören, was Gott tun will und dann reagieren wir darauf. Wir haben begonnen diese Serie mit Jesaja 60, steh auf und werde Licht. Und mehrere Sessions habe ich verwandt, nur euch das nahe zu bringen, aufzustehen, raus aus der Passivität, anfangen eine Entschiedenheit zu entwickeln, anfangen sich zur Wehr zu setzen, anfangen den Zustand, in dem wir jetzt sind, nicht mehr für normal und für unveränderlich hinzunehmen. Das ist dieses Aufstehen und dieses Bereitsein, einfach in Neues hineinzugehen und das Alte liegen zu lassen. Aber dann ist eine zweite Reaktion, aufzustehen und Licht zu werden. Licht werden, stehe auf und werde Licht. Das ist, was der Heilige Geist der Gemeinde sagt. Das ist, was der Heilige Geist dir und mir sagt. Jetzt ist Zeit, Licht zu werden. Wir werden Licht. Was bedeutet das? Gott ist Licht und wir kommen in Übereinstimmung mit ihm. David betet, du erhellst meine Finsternis, mit Doppel-L und E. Nicht mit Ä und einem L. Du erhellst, du machst hell meine Finsternis. Da ist Finsternis, Misstrauen, Angst, das ist Finsternis. Aber Gott hat ein Mittel, damit fertig zu werden und sagt, bring mir dieses misstrauische Herz. Lass mich handeln an deinem Herz. Und David hat bestanden, hier ist mein Herz, Gott. Ich neige mein Herz zu deinen Worten, betet er. Und Gott handelt an dem Herzen, das ihm zugeneigt wird. Und er macht das Herz hell. Er macht die Dunkelheit hell. Er lässt sein Licht dort scheinen. Das heißt, wir kommen in immer tiefere Übereinstimmung mit ihm. Wir fangen an, ihn zu sehen, wie er ist. Und deswegen fangen wir auch an zu sehen, wie er uns sieht. Und wenn wir anfangen zu sehen, wie er uns sieht, werden wir uns in einem anderen Licht sehen. Und dann ist Schluss mit Selbstgeißelung und Qual und Anklage und Unterdrückung und Knechtschaft und all diese verrückten Dinge, die sich Menschen wie du und ich sich einfallen lassen, wenn sie getrennt waren von Gott. Dann ist fertig mit diesen Dingen. Niemand, der den Vater sieht und wie der Vater ihn sieht, wird weiter fortfahren, sich zu unterdrücken, sich zu schlagen, sich zu peitschen, sich zu Höchstleistungen anzuspornen und sich zu verdammen und all diese Dinge. Das bringt nur Stress und Frustration und Gott ist der Erlöser, nicht der Stressbringer. Und da ist so viel christlicher Stress und da ist so viel die Geißel, die wir gewohnt sind. Und wenn niemand sie schwingt für uns, dann tun wir es selber. Und wir peitschen uns an und wir machen uns Vorwürfe und wir knechten uns und wir klagen uns an und wir nehmen die Güte Gottes nicht an und all diese Dinge. Aber Gott wird uns das abgewöhnen. Halleluja. Er bringt uns zu einem Herz, das in Ruhe kommt, das in Geborgenheit kommt, das vertrauen kann, das nehmen kann, das sich dienen lassen kann. Er hilft uns. Halleluja. Er hilft uns. Und wir haben einen Teil dazu zu tun, denn er tut es durch den Geist und durch das Wort. Er tut es durch den Geist und durch das Wort. Und deswegen sollen wir Raum geben für das Wort Gottes. Es ist nicht so sehr unsere Anstrengung, die uns verändert. Wir brauchen nur die Anstrengung, um die Unlust gegenüber dem Wort zu überwinden, um die Unlust gegenüber Gebet und Zeit mit Gott zu überwinden. Bis dahin brauchen wir unseren eigenen Anschub. Wir können nicht sagen, wir warten, bis der Heilige Geist über uns kommt und bis er uns macht, dass wir ins Wort hineingehen. Sondern das ist unsere Aufgabe und wir tun das. Und wir lassen uns auch nicht belügen vom Feind, der sagt, ja, jetzt quälst du dich hier heute Morgen und suchst Gott und bist im Wort und was passiert? Gar nichts. Wir suchen nicht sofortige Ergebnisse, sondern wir glauben, wenn wir unseren Teil tun, Gott wird seinen Teil tun. Gott wird seinen Teil tun. Und das ist nicht eine Geschichte, die in einem Morgen zu Ende ist, weil wir nur einmal früh aufstehen und beten, sondern es ist ein langer, langer Prozess. Wo wir schon, wenn wir das auf die richtige Art und Weise betreiben, nach einigen Monaten wirklich Veränderungen wahrnehmen können. Es ist nicht so, dass wir jahrelang uns abmühen und es passiert überhaupt nichts. Ja? Aber was von unserer Seite gefragt wird, ist diese Beständigkeit, dieser Fleiß und diese Entschiedenheit. Wir wollen in die Fülle der Verheißungen hinein. Wir wollen Gott kennenlernen. Und deswegen raffen wir uns auf, deswegen stehen wir früher auf, deswegen nehmen wir uns Zeit mit Gott und deswegen schalten wir mal die Glotze ab und wirklich gehen hinein in das Wort Gottes, machen Raum in unserem Terminkalender für Gottes Wirken an uns. Und das nicht nur mal, sondern wir gewöhnen uns einen neuen Lebensstil an den Lebensstil eines Jüngers. Wir tun das jeden Morgen. Jeden Morgen. Und wir werden Menschen, die Gott suchen. Und die wissen, warum sie das tun. Weil wir uns vorbereiten wollen. Weil wir in diese Dinge, die Gott hier versprochen hat, hineinkommen wollen. Weil wir ihn sehen wollen, wie wir ihn kennenlernen wollen. Halleluja. Lass uns noch einmal zu Jesaja 52 gehen. Und wir haben schon einmal diese Passage erwähnt. Wir sehen hier das Volk Gottes in der totalen Niederlage, beherrscht vom Feind, weil sie seinen Lügen geglaubt haben. Das heißt hier am Ende von Kapitel 51, da sind die Peiniger und die haben zu deiner Seele gesagt, bück dich, dass wir hinüberschreiten können, dass wir hinüberschreiten. Und du machtest deinen Rücken der Erde gleich, wie eine Straße für die Hinüberschreitenden. Der Feind demütigt das Volk Gottes und der trampelt auf ihrem Rücken rum. Weil sie so die Sicht für die Realität verloren haben, weil sie so wenig das noch im Auge hatten, dass sie überhaupt nicht nötig haben, den Lügen des Feindes zu glauben und zu gehorchen. Sie sind berufen zu herrschen über ihre Bedränger. Aber sie haben hier total ihre Identität verloren. Das ist ein wunderbares oder ein schreckliches, aber ein zutreffendes Bild für das Volk Gottes heutzutage. Und Gott kommt und sagt, wach auf, du bist am Schlafen, du lebst in Traumwelten, das ist doch alles nicht das, worum es wirklich geht. Du musst aufwachen, du musst ein paar Dinge verändern, kleide dich, Zion, in deine Kraft, kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt, denn nicht mehr länger soll dich ein Unbeschnittener und ein Unreiner betreten. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf, setz dich hin, Jerusalem, mach dich los von den Fesseln deines Halses, du Gefangene, Tochter Zion. Und hier im Vers 5 dann, die Beherrscher höhnen, spricht der Herr. Und ständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Das Volk Gottes entweiht den Namen des Herrn durch ihre Niederlage, indem sie die kostbaren Verheißungen nicht angenommen haben und nicht ererbt haben. Und Gott wird verhöhnt. Und jetzt kommt Gott. Bis hierhin ist der Zustand, aber jetzt kommt Gott. Und er sagt, wir werden diese Situation umdrehen. Und das ist genau der Punkt, um den es mir hier heute Morgen geht. Darum, weil das Volk Gottes in Bedrängnis ist, weil das Volk Gottes in Niederlage ist und weil der Feind höhnt und weil der Name des Herrn verlästert wird und weil Gott das schmerzt, wird er etwas tun und er wird die Situation herumdrehen. Und was wird er tun? Er kommt nicht direkt zu Hilfe und zerschlägt den Bedränger und setzt das Volk frei, sondern was tut er? Er gibt Offenbarung. Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen. Darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht. Hier bin ich. Gott wendet das Schicksal seines Volkes. Er transformiert ihre Situation. Er bringt sie aus Niederlage in Sieg, aus Bedrückung in Freiheit, aus diesem Leid, das der Feind ihnen zufügt, hinein in ein Herrschen durch eine Sache, durch Offenbarung. Durch Offenbarung seines Namens. Gott offenbart seinen Namen. Was bedeutet das? Sein Wesen wird eine Realität in unserem Herzen. Das ist was anderes, als sich zu erinnern, ja, der Name meines Heilandes heißt Jesus. Es ist das Herz, das erfüllt ist von der Gewissheit, Gott in all seiner Güte und seiner Macht ist für mich. Und weil Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? In dieser Gewissheit hat die erste Christenheit gelebt. Das war das Geheimnis, warum keine Macht des damaligen Römischen Reiches sie aufhalten konnte. Keine Androhung von Schläge, von Geißelung, von Kreuzigung, von Gefängnis. Nichts konnte sie aufhalten. Warum? Weil sie geborgen waren in Gott. Weil sie absolut sicher waren. Paulus drückt das aus und er sagt, das ist nicht nur jetzt seine persönliche Erfahrung oder seine Dimension des Glaubens, in der er lebt, sondern er sagt, das ist damals der Standard gewesen. Und ihr Lieben, wir brauchen eine Vision, dass wir dahin wieder zurückkommen. Römer 8, dort beschreibt er das. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Ich bin jetzt bei Vers 37. Aber in diesem allen, in Gefängnis, in Verfolgung, in Gefahr, in Schwert, in all diesen Dingen, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Die Kraft zu überwinden kommt durch eine übernatürliche Gewissheit, geliebt zu sein. Und das wird Gott wiederherstellen. Weil wir haben schon gehört, Jesus bleibt im Himmel, er kommt nicht eher bis zu der Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Alles wird wiederhergestellt. Und das, was am Anfang die erste Christenheit gehabt hat, was wir verloren haben, weil wir auf Lügen, auf menschliche Weisheit, auf menschlichen Ersatz vertraut haben und alle möglichen Hilfskonstruktionen uns gemacht haben, die doch nicht getragen haben. Und wir unter die Herrschaft des Feindes kamen. Wir werden wiederhergestellt. Und das, was am Anfang war, wird wiederkommen. Das wird wieder neu testamentlicher, christlicher Standard sein. In diesem allen mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, nicht, ich habe mal eine Predigt darüber gehört, ich weiß, dass es so ist, das lebt in mir, alles in mir sagt, ja, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja. Das will der Heilige Geist aus der physisch sichtbaren Druckerschwärze zu einer genießbaren Realität in unserem Herzen machen. Das kann nur der Heilige Geist tun. Das kannst du dir nicht tun. Da kannst du jahrelang studieren, Theologie studieren oder Bibelschulen besuchen ohne Ende. Nur Gott selbst kann da uns hineinbringen und er wird es tun. Jesus hat gesagt, ich sende den Heiligen Geist und er wird euch in alle Wahrheit führen. Das ist nicht, er hält nicht theologische Vorträge, sondern er bringt uns in den Genuss, in die Erfahrung von Wahrheiten. Und das ist eine sehr wichtige von mehreren Wahrheiten, in die der Heilige Geist uns hineinbringen wird. Er wird uns da hineinbringen. Wenn wir anfangen zu sehen, das ist der Schatz, das ist, was ich brauche, das ist die Vorbereitung für endzeitliche Herausforderungen, das wird nachher gefragt sein. Ob du da theologische Vorträge halten kannst, wenn hier Panik und Schrecken und Terror ist, das interessiert niemanden. Aber ob du weißt, wie man an den Ort der Geborgenheit kommt und dort bleibt, das wird das höchste Gut sein. Weil die Leute von Todesangst gepackt und gelähmt sind. Und Tod um sie herum wird eine alltägliche Erfahrung sein. Und wenn das geschieht, fange die Leute an zu fragen, worum geht mein Leben? Was ist der Sinn eigentlich? Wofür lebe ich? Was passiert, wenn mir passiert, was den anderen passiert ist, wenn ich auf diese oder jene Art und Weise durch Krankheit oder durch Gewalt oder sonst irgendwelche Dinge einfach umkomme? Was ist dann los? Was ist dann? Wir versuchen so geschickt, dieser Frage des Todes auszuweichen. Und wir erleben das bei Beerdigungen, wie Menschen auf einmal geschockt sind, wenn sie da am offenen Grab stehen und da unten ist der Sarg. Weil ihnen auf einmal bewusst wird, mein Leben wird auch so enden. Und dann kommt die Frage, ja, was ist eigentlich dann? Und ich habe sehr starke, gestandene Männer am Grab stehen sehen, total zutiefst erschüttert. Aber das hält nur für eine kurze Zeit an. Ein paar Stunden später, beim Leichenschmaus ist schon wieder alles vergessen und die alte Jovialität und Fröhlichkeit und Optimismus kommt wieder. Und wir leben so, als würden wir nicht sterben. Und diese Lüge des Feindes ist einer der größten Hindernisse für die Frage nach Gott. Weil man sich dessen nicht bewusst ist, dass es ein Betrug ist, in dem man lebt. Und in diesem Endzeit-Chaos, wo alles, was man erschüttern kann, erschüttern wird, wird Tod eine alltägliche Erfahrung sein. Die Bibel beschreibt, da passieren Dinge, da wird ein Drittel der Menschheit sterben. Denn wir in wenigen Jahren werden wir 10 Milliarden Menschen haben. Das sind über 3 Milliarden Menschen. Denkt einmal schon vor einem halben Jahr, als dieser Tsunami war. 300.000 Menschen sind in einem Augenblick gestorben. Man wusste nicht, wie man die alle beerdigen sollte. Bei 300.000, man hat die in Haufen aufgeschichtet und einfach verbrannt. Man wusste nicht, was man tun sollte. 300.000 Menschen in einem Augenblick. Was wird passieren, wenn das 3 Millionen sind? Oder 30 Millionen oder 300 Millionen? Kannst du dir vorstellen, was da auf uns zukommt? Aber diese Vorstellung des kommenden Endzeitchaos soll nicht uns in lähmende Angst bringen, wie das für die anderen der Fall sein wird, sondern inmitten von diesem werden wir erkannt werden, weil wir aufschauen und weil wir auf den Straßen und Plätzen unseren Gott loben und sagen, wir sind bereit, komm wieder, Herr Jesus, komm wieder, hier sind wir. Wir gehen in die Ewigkeit. An der Art und Weise, wie wir schauen, wie wir nicht von Angst gelähmt sind und wie wir in dieser Zeit uns freuen können, werden wir erkannt werden. Und die Menschen werden wissen, wenn jemand imstande ist, in dieser Not, in diesem Chaos, mit Zuversicht und mit Hoffnung zu leben, dann gibt es nur eine Antwort. Es gibt einen Himmel. Das wird das mächtigste Evangelisationswerkzeug sein. Ich glaube, dass Gott auch gewaltige Zeichen und Wunder geben wird. Und Heilung werden vollkommen normal sein. Und wie Apostelgeschichte, diese Dinge werden wieder zurückkommen. In der Apostelgeschichte muss extra Lukas sagen, Paulus, durch die Hände des Paulus geschehen außergewöhnliche Wunder. Dieses griechische Wort bedeutet, das sind solche, die nicht alle Tage vorkamen. Das heißt, alle Tage kamen Wunder vor und das war das Normale. Und dann gab es noch außergewöhnliche Wunder, die nicht alle Tage vorkamen. Aber alle Tage kamen Wunder vor. Das ist, was die Bibel sagt. Das ist Standard, das ist Gottes Norm, so wird es enden. Aber weil wir so fixiert sind auf das, was wir erlebt haben, beziehungsweise was wir nicht erlebt haben, wir sind so entmutigt und wir müssen anfangen aufzuschauen und zu sagen, Gott hat den besten Wein zum Schluss aufgehoben und das Ende wird glorreicher sein, als der Anfang war. Wollen wir uns einen Gott vorstellen, der mit einem gewaltigen Crescendo begonnen hat und dann geht ihm die Luft aus und zum Schluss dann tröpfelt es nur noch so. Das ist die Menschenart und Weise, gewaltig anzufangen, große Sprüche zu machen, auf die Pauke zu hauen und nachher zerläuft sich das alles. Bei Gott ist genau andersrum. Gott fängt ganz klein an und er endet gewaltig. Gott beginnt ganz unscheinbar. Es begann mit einem kleinen Baby in der Futterkrippe. Keiner von den großen Chefs fand das für wichtig, dahin zu gehen und sich da irgendwie vorstellig zu machen. In keiner Zeitung war darüber berichtet. Niemand hat das für ernst genommen. Und es wird enden mit dem König, der wiederkommt und der ganze Planet, alle, jeder Einzelne wird ihn sehen, wie er kommt mit großer Macht. Und jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Jetzt ist die Zeit, dem Heiligen Geist Raum zu geben, weil wir ihm vertrauen, weil wir verstehen, das ist, was er tun möchte und das ist, was wir brauchen. Und wir tun unseren Teil. Wir geben uns ihm, wir stellen uns ihm zur Verfügung, damit er dieses wunderbare Werk wirken kann. Dass wir die Güte und die Freundlichkeit und das Herz Gottes, das schlägt für uns, dass wir es erleben, dass wir es wahrnehmen. Und dass wir darin alles finden, was wir brauchen. An Geborgenheit, an Zuversicht, an Sicherheit, an Hoffnung, an Freude, an Kraft, an Lebensmut und so weiter. Alles, was wir brauchen, finden wir in ihm. Aber ohne, dass wir das jemals bewusst gewählt haben und ohne, dass wir uns das auch manchmal bewusst sind, wir humpeln mit so vielen Krücken durchs Leben. Und haben so viele Dinge, die wir unbedingt meinen zu brauchen. Aber Gott wird uns losbrennen durch seine Liebe. Wenn wir nur sagen, wir wollen total abhängig sein von dir, wir wollen nicht mehr mit Krücken durchs Leben humpeln, wir wollen Menschen sein, die ihre ganze Genüge, ihre volle Genüge, ihr ganzes Auskommen, ihre gesamte emotionale Versorgung in dir haben. Wir wollen das, wir haben das nicht, aber wir haben verstanden, das ist christlicher, neutestamentlicher Standard, das steht uns zur Verfügung und das wollen wir haben und wir wählen, wir wollen das, wir wollen das. Und von da an, wenn wir kooperieren, wirkt der Heilige Geist ein tiefes, tiefes, tiefes Werk. Und er schneidet uns von allen Abhängigkeiten, verkehrte Abhängigkeiten zu Menschen, Abhängigkeit zu Geld oder zu materiellen Dingen, zu falschen Lustangeboten, von all diesen Dingen trennt er uns ab, Schritt für Schritt. Weil er will, dass wir ein Herz haben, das ungeteilt nur ihm gehört. Er wird kommen, er wird uns die Augen auftun über die Götzen. Er wird uns lehren, das zu hassen, was er hasst. Er lernt sein Herz kennen. Da gibt es eine Menge Dinge um uns herum, die wir bereit sind zu akzeptieren, die Gott nicht akzeptiert, die ihm ein Greuel sind, die seinem Wesen zutiefst zuwider sind, die eine Beleidigung für seine Reinheit sind. Und wir werden ihn kennenlernen. Und das, was in ihm lebt, fängt an, in uns zu leben. Und wir werden Menschen werden, die sehr, sehr, sehr entschieden werden. Und nicht aus Willenskraft, weil wir uns anstrengen, sondern weil da etwas anfängt in uns zu wohnen. Wenn unser Geschmack einfach in Übereinstimmung mit ihm ist, dann ist das kein Willensakt mehr, zu diesen verkehrten Lustangeboten Nein zu sagen. Stell dir einmal, ich weiß nicht, denke, jeder Mensch hat irgendwie eine Speise, die... Also um alles in der Welt möchte er die vermeiden. Er sagt, ich werde lieber hungern, als das essen, wenn das auf den Tisch kommt. Gibt es so eine Speise bei dir, wo du sagst, also Mensch, bloß nicht. Ja? So wie viel Willenskraft, wie viel Entschiedenheit, wie viel eiserne Kraft musst du aufwenden, wenn dieses Zeug dir vor die Nase gehalten wird? Es ist keine Versuchung für dich. Warum? Weil alles in dir sagt, alles in dir sagt, ich will nichts damit zu tun haben, lass mich in Ruhe mit diesem Zeug. Und das wird Gott tun in Bezug auf Sünde. So Sieg über Sünde wird nicht in erster Linie durch Disziplin und Willenskraft kommen, sondern durch ein verändertes Herz. Die Willenskraft und die Disziplin brauchen wir, um pünktlich und regelmäßig jeden Morgen unser Herz ihm zu bringen. Aber er tut sein Werk und das Herz wird transformiert und das Herz kommt in Übereinstimmung mit ihm und wir lieben, was er liebt und wir hassen, was er hasst. Und wenn du in Berührung kommst mit Dingen, die du hast, musst du nicht Angst haben. Ich weiß nicht, ob ich der Versuchung widerstehen kann. Du weißt, es ist überhaupt keine Versuchung für dich. So wird Gott das Herz verändern. So wird Gott sich ein heiliges Volk schaffen, das in totaler Übereinstimmung mit ihm lebt und das in ihm ruht und das ihm vertraut und das ihm bis auf den Felsen und da legt er das Fundament. Und der andere sagt, ach was, das ist hier eine sichere Gegend, hier gibt es keine Fluten, hier gibt es keine Katastrophen, es ist noch nie was passiert und mir wird auch nichts passieren, da ist schon die Täuschung. Und warum soll man sich die Mühe machen, so viel investieren, so viel zu graben, so viel aufzuwenden hier, nur für Fundamente, die sowieso nie gebraucht werden? Und er macht husch husch ganz schnell und sagt, das, was ich hier an Zeit und Kraft und Geld spare, das kann ich doch noch in bessere und schickere Innenausstattung stecken. Das ist doch viel interessanter. Und er spart am notwendigsten, um ein schönes Haus zu haben, eine nette Fassade. Und dann sagt die Schrift, die Flut kam an beide Häuser. Und die Bedrängnis wird kommen an jedes Haus. An jedes Haus. Und die Bedrängnis, die Herausforderung, die Katastrophe ist der Moment der Offenbarung, wie viel wir investiert haben für die Sicherheit. Die Katastrophe ist nicht der Moment, neue Fundamente zu legen. Die Katastrophe macht offenbar, was wir zuvor getan oder nicht getan haben. So, es gibt eine Zeit der Vorbereitung und dann gibt es eine Zeit der Herausforderung. Und in der Zeit der Herausforderung wird offenbar, was wir vorher investiert haben. Aber wenn die Zeit der Herausforderung ist, kann niemand mehr nachbessern. kann niemand mehr nachrüsten. Und wenn wir nur anfangen über eine solche simple Aussage von Jesus, das kannst du ja nachlesen in Lukas, glaube ich, 6 oder 7, dieses kleine Gleichnis vom Haus auf dem Felsen, 2, 3 Verse. Wenn wir nur anfangen, daran uns immer wieder zu erinnern, es gibt ein zu spät. Und das Leben ist aufgeteilt in 2 Phasen, die Phase der Vorbereitung und die Phase der Herausforderung. Und das sind 2 völlig verschiedene Phasen. Und was in der einen passiert, passiert nicht in der anderen. Und jetzt, sagt der Heilige Geist, ist die Zeit der Vorbereitung. Und du bist ein freier Mensch. Du kannst die Glotze ausmachen. Du kannst andere Zeitfresser identifizieren und rausschmeißen aus deinem Leben. Manche hängen nicht an der Glotze, aber sie hängen an ihrem Garten. Und da ist der Druck der Nachbarschaft. Und der muss picobello sein. Oh ja, und wenn da am Samstag nicht gehakt wird, dann sind wir wieder das Thema im Dorf. Und wir verstehen das nicht, warum sollen wir haken? Dann läuft sowieso der Nächste wieder drüber. Aber es muss gehakt werden. Wer nicht hakt, ist out. Aber wenn wir auf die Liebe Gottes schauen, sagen wir, leben nicht von der Anerkennung der Leute. Wir steigen aus diesen gesellschaftlichen Zwängen aus. Und es gibt viele, viele andere, gerade auf den Dörfern, heute immer noch. Die Hochzeit muss groß sein, die muss größer sein als die vom Nachbarn, egal wie man sich verschuldet. Das sind gesellschaftliche Zwänge. Aber in Jesus kannst du das ablegen und sagen, ich tue nichts aus Menschengefälligkeit. Ich tue nichts, um nicht abgelehnt zu werden. Wenn die meinen, die müssen mich ablehnen, weil ich eine realistisch angemessene, meinen finanziellen Verhältnissen angepasste Hochzeit hier ausrichte. Wenn die meinen, deswegen müssen sie mich ablehnen, dann sollen sie mich ablehnen, aber ich werde sie trotzdem segnen und werde sie lieben. Und ich lasse mich nicht ablehnen. Die können machen, was sie wollen, aber ich nehme das, was sie tun, nicht auf mich. Paulus sagt zu Timotheus, niemand verachte deine Jugend. Er hat nicht zu den Leuten gesagt, verachte mir nicht den Timotheus, sondern sagt, Timotheus, nimm die Verachtung der anderen nicht an. Wenn die dich verachten, ist eine Sache, aber du musst dir das nicht anziehen. Du musst dich nicht verachtet fühlen. Und so oft denken wir, die äußeren Umstände sind die Quelle unserer Minusgefühle. Ja, ich fühle mich verachtet. Warum? Ja, weil die anderen mich verachten. Das ist Babalapap, das ist heidnisches Zeug, das hat mit neutestamentlichen Denken überhaupt nichts zu tun. Wir können hier drinnen ein eigenes Klima schaffen. Völlig unabhängig von was da draußen ist. Wir können sagen, mein Wert, meine Wertschätzung, meine Achtung kommt von Gott. Wenn da andere Leute noch nicht so klug sind, das zu sehen, ich kann für sie beten. Ich segne sie. Aber ich werde das, was sie in ihrem Herzen haben, nicht auf mich nehmen. Wir können aussteigen und Gott sagt, steig aus so vielen gesellschaftlichen Zwängen. Man tut das, man macht das. Und das ist so normal, ihr Lieben, was Normales steht in diesem Buch. Und wir sind Aussteiger, wir steigen aus diesen ganzen Zwängen. Die kosten so viel Geld, die kosten so viel Zeit, die kosten so viel Mühe. Und wir können uns das sparen. Wir können uns das sparen. Wir steigen aus diesen Dingen. Halleluja. Halleluja. Gott ruft uns, dass wir sein Wort in uns haben und dass wir von seinem Wort her leben und von seinem Wort her geprägt werden. Und je mehr wir uns dafür öffnen, je mehr seine Gegenwart uns erfüllt und wir erkennen, wie wir alles bei ihm haben und das kostenlos und im Übermaß und immer wieder, dann entdecken wir, wie armselig haben wir doch gelebt, wie Marionetten, wo so die Fäden gezogen werden und wir wurden gelebt und uns wurde vorgegeben, wie wir uns zu benehmen haben, wie wir uns zu verhalten haben, was wir zu machen haben, was korrekt ist und was akzeptabel ist. Ihr Lieben, wir leben für ihn. Und was für ihn akzeptabel ist, wird für uns akzeptabel sein. Was für ihn inakzeptabel ist, wird für uns inakzeptabel sein. Und wenn das bedeutet, Leute meinen, einen Krieg mit uns führen zu müssen, dann sollen sie das tun. Aber wir haben sie trotzdem lieb und wir segnen sie. Wir sind nicht mehr abzubringen von den Vorstellungen, die Gott uns gegeben hat. Das wird die Leute wahnsinnig machen. Aber dann werden sie sagen, ich wünschte, ich wäre so fest wie du. Das werden sie sagen. Ich wünschte, ich könnte so unbeirrt meinen Weg. Das werden sie sagen, wenn sie dich alleine treffen. In der Masse werden sie dich verachten und dumm reden über dich. Aber wenn sie alleine sind und du triffst sie mal, sie werden sagen, eigentlich, ich bewundere dich. Weil sie spüren, in welchem Gefängnis sie sind und wie sie hin und her getrieben werden von Meinungen der Menschen. Gott wird uns festmachen. Halleluja. So, wir nehmen solche Worte wie Römer 8 und es gibt viele andere solche Worte, die von dieser inneren Freiheit sprechen. Zum Beispiel Paulus sagt an einer Stelle, ich bin überreich an Freude inmitten all meiner Bedrängnis. Ist das nicht ein Wahnsinnssatz? Ist das nicht ein Hammer? Wir denken, oh, der arme Paulus, Schläge, Gefängnis, Steinigung, der Arme. Komm, wir beten, dass er nicht depressiv wird. Und er sagt, nee, Leute, ich bin überreich an Freude in all meinen Bedrängnissen. Und wir denken, wir sind bedrückt und wir sind entmutigt, weil das und das passiert ist. Das stimmt überhaupt nicht. Wir sind nicht bedrückt und entmutigt, weil das und das passiert ist, sondern weil wir unseren Blick nach oben verloren haben. Weil wir aufgehört haben, auf ihn zu schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir fangen an, wieder auf uns und auf die Umstände und auf andere Menschen zu schauen. So, wir können solche Worte finden und wir sehen dort, das ist die Herrlichkeit der Erlösung. Und das haben sie nicht nur am Anfang gehabt, das ist Gottes Angebot für uns alle. Wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir Zeit verbringen, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, sagen, komm und wirke das in mir. Ich bin so weit entfernt davon. Aber du willst mir das geben. Und ich danke dir dafür. Aber erst, wenn wir anfangen, solche Dinge wie hier, Römer 8, 37, oder was ich eben sagte mit Paulus und viele, viele andere Dinge, wenn wir das wertschätzen, wenn wir sehen, wie kostbar ist eine solche Realität. Erst wenn wir sagen, das ist eigentlich, was mir fehlt, das ist eigentlich, was ich brauche, darum geht es eigentlich. Dann werden wir beginnen, dem hinterherzugehen. Was wir nicht wertschätzen, dafür werden wir uns nicht abmühen. Wir werden nichts investieren. Wir sagen, ja, ist ganz nett, du, wenn das in mein Leben kommt, okay, ich bin nicht dagegen. Aber das ist was anderes als dran sein, als eifern, als nachjagen, als warten und ausharren und die Verheißung ererben durch Glauben und Geduld. Das verlangt Zielstrebigkeit. Und der Anfang von Zielstrebigkeit ist, dass wir die Schätze, die Gott für uns hat, sehen. Indem wir mal darüber nachdenken, ja, was sagt denn der hier eigentlich? Was meint er denn, wenn er sagt, in diesem Allen? Und dann denken wir an all die Dinge, die die Christen da erlitten haben. Was meint er mit in diesem Allen? Sind wir mehr als Überwinder? Dann sagen wir, wow, das ist Erlösung. Da will Gott uns hinführen. Und der Anfang von diesem Suchen und Graben und Forschen und entschieden sein und fokussiert sein, ist die Schätze zu sehen, die Gott für uns hat. Das ist der Anfang. Wenn du keine Schätze siehst, du wirst nie eine Schatzgräbermentalität entwickeln. Hast du bestimmt schon irgendwelche Berichte gelesen oder gehört von diesen verrückten Typen, die da irgendwelche alten Karten da aus der Karibik, irgend so ein Goldschiff ist da untergegangen. Und was machen sie dann für eine Sache? Eine jahrelange Arbeit und nehmen Kredit auf und gehen aus ihrer Arbeit raus und heuern Leute an, machen einen Haufen Schulden, machen ein Riesenprojekt, eine Expedition. Über Jahre dauert das Projekt, weil sie wissen, wenn ich erfolgreich bin, habe ich und mein ganzes Dorf ausgesorgt. Wir brauchen diese Goldgräber, Schatzgräber-Mentalität. Und wenn das uns vor Augen ist, wenn der Heilige Geist uns diese Schätze zeigen kann, und wenn das für uns anfängt, eine Ahnung zu werden, wenn das anfängt, uns zu dämmern, das sind nicht nur nette Bibelverse, das hat nicht irgendwie ein weltfremder Prediger irgendwie sich ausgedacht, damit er Stoff hat für Sonntagmorgen, sondern das ist getestet im Ofen des Leides. Das sind bewährte Sachen, das sind Erfahrungen, das sind nicht Theorien und Spekulationen, das sind Dinge, die sind handfest, die haben funktioniert im Leben von vielen, vielen, vielen Märtyrern. Dann sagen wir, das sind die Schätze, Das ist, was wir haben wollen. Das ist, was wir brauchen. Das wird uns helfen, ohne Angst durch diese schwierigen Zeiten zu gehen und anderen Mut zu machen. Und wir müssen lernen, uns zu motivieren. Wir müssen lernen, uns zu fokussieren und immer wieder darauf zu achten, dass nicht unser Leben zerstreut und abgelenkt ist und dass wir die Dinge immer wieder draus tun, die uns abhalten wollen. Halleluja. Lass uns noch ein bisschen weiter dort hineingehen. Wir haben vorhin gesehen, diese Transformation von Niederlage zu Freiheit kommt durch Offenbarung des Namens Gottes. Lass uns zu Johannes gehen. Johannes Kapitel 17. Und hier ist dieses wunderbare Gebet, das so reich ist, so voll ist von Schätzen. Wir gehen gleich zu Vers 26, aber können uns auch kurz vorher Vers 3 anschauen. Jesus betet hier und sagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Göttliches Leben, und dazu gehört diese bedingungslose Annahme, dazu gehört dieses, ich bin wertgeachtet, ich bin speziell, ich bin besonders. Das sind Bedürfnisse unseres Herzens. Und göttliches Leben, permanente Freude, Ermutigung, Sicherheit, Geborgenheit, fließt zu uns auf eine Art und Weise, indem wir Gott erkennen. Ihr merkt es, wenn wir das singen, ich will dich erkennen, wie du bist. Da ist die Salbung drauf. Das ist das Verlangen des Heiligen Geistes, dass die Kinder Gottes ihren Gott in seiner Art, in seinem Wesen, in seiner Schönheit wirklich erkennen. Das ist, worum es geht. Zu lange haben wir uns gekümmert um einzelne Lehren. Und die haben ihren Platz, wenn Christus seinen Platz hat in unserem Herzen. Da ist Raum für die Lehre von Heilung und materielle Versorgung und Befreiung und dies und das und jenes. Das ist wichtig. Aber noch viel wichtiger ist ihn selbst, sein Wesen, sein Herz, seine Güte, seine unbeirrbare Liebe zu uns, seine Vaterschaft, seine Treue, seine Unveränderlichkeit, seine Demut, seine Barmherzigkeit zu sehen. Das ist wichtiger als irgendetwas anders. Und in den Gemeinden, wo man diesen Fokus versteht, weil man auf den Heiligen Geist hört, dort sehen wir, wie diese Gemeinde vorwärts geht. Aber da, wo man sich verirrt, im Irrgarten der verschiedenen Lehren, da zieht sich die Gegenwart Gottes zurück. Es geht zuallererst um ihn selbst. Und wenn er nicht das Zentrum ist, dann können sehr schnell Lehren über materielle Versorgung oder Heilung oder dies oder das sich verselbstständigen. Und dann kommen die seltsamsten Blüten dabei hinaus. Dass Menschen sagen, wie kann man sich nur in so etwas verrennen? Aber der Grund ist, weil der Blick weggewandt wird von Jesus Christus selbst. Das Leben strömt, wenn wir auf ihn schauen. Ihn zu erkennen heißt, der Kanal ist offen und das Leben fließt. Das Leben fließt. Jetzt wenden wir uns 26 zu. Und Jesus betet hier. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun. Halleluja. Es ist noch nicht zu Ende. Jesus hat dieses Werk nicht einmal getan und das war's jetzt, sondern das ist sein Anliegen, den Namen Gottes kundzutun. Das heißt, der Dienst der Offenbarung. Das heißt, dass wir in Realitäten hineinkommen, die in unserem Herzen leben. Und warum offenbart er den Namen Gottes? Was ist das Ziel? Was ist seine Absicht damit? Damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Die Folge der Offenbarung des Namens Gottes ist die Erfahrung der Liebe. Und ich glaube, dass das auf zwei Ebenen sogar gemeint ist. Das ist einmal die Liebe, die der Vater zu uns hat. Aber es ist auch die Liebe, die der Vater zu Jesus hat. Diese Liebe, diese Wertschätzung, diese Hingabe, die der Vater an seinen Sohn hat, die wird auch in uns Wohnung nehmen. Beides zusammen. Aber ich glaube, dass es beginnt damit, dass wir das Vaterherz Gottes für uns selber begreifen. Und das ist ein Prozess der Offenbarung. Da muss das Wort Gottes tief schneiden und uns rausholen aus diesen alten Erfahrungen, die uns geprägt haben, von alleingelassen sein, nicht geschützt sein, nicht wertgeachtet sein, mit Liebesentzug irgendwie willfährig gemacht worden zu sein und all diese Dinge, das ist ganz tief unten im Keller des Herzens gespeichert. Und da geht das Wort Gottes als Schwert des Geistes hin. Es geht durch alle diese Schichten und Prägungen und Dinge durch. Und da wird Raum gemacht für Offenbarung des Vaters. Das muss in unserem Herzen geschehen. Nur das zu hören, nur im Verstand sich daran zu erinnern, aha, es geht um den Vater, das ist nicht die Sache. Sondern erst, wenn der Heilige Geist kommt und Offenbarung gibt. So, das ist das große Anliegen. Jesus sagt, ich habe ihnen deinen Namen kundgemacht. Und wenn du das Leben Jesu anschaust und auch siehst, was sie vorher für ein Verständnis von Gott hatten, dann weißt du, dass den einen Namen, den er kundgetan hat, war Vater. Den mächtigen, allwissenden, weisen, gewaltigen, ewigen Gott, das hatten die Juden. Aber was sie nicht hatten, den Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und sein Anliegen ist, den Vater zu offenbaren. Und sobald wir begreifen, was ihm wichtig ist und wir wählen, woran er gefallen hat, Jesaja 56, diese Prophetie über dieses, die Gemeinde als Haus des Gebetes in der Endzeit, ja, die Menschen wählen, woran er gefallen hat. So, wenn er uns hier sagt, es ist ihm wichtig, den Vater zu offenbaren, dann wählen wir, auch wenn wir sagen, ich verstehe nicht, wofür das notwendig ist, eigentlich, ich brauche das nicht. Wir gehen nicht mehr von uns aus, wir gehen von ihm aus. Wenn er sagt, er fährt fort, den Vater zu offenbaren, dann sagen wir wollen, was er will. Ob wie viel wir davon verstehen, spielt keine Rolle. Uns soll wichtig sein, was ihm wichtig ist. Er will den Vater offenbaren, also sagen wir, dann muss es so wichtig sein. Und dann wollen wir das auch. Und wir stellen uns da hinein, in diese Absicht. Und wir fangen an, in diese Richtung zu beten. Wir fangen an, das Wort zu nehmen. Wir fangen an, uns dafür zu öffnen. Wir fangen an, von anderen Menschen zu lernen, die in diese Dinge schon hineingegangen sind. Und so beginnt Gott sein Werk an uns. Jesus zeigt uns den Vater. Das ist, worum es geht. Und da kommt Heilung. Von dieser Einsamkeit, von dieser Isolation, von diesem Nicht-Verstanden-Sein, von diesem Ungerecht-Behandelt-Sein. So viele Menschen laufen rum mit diesem Ding, sie sind das Opfer. Es ist jetzt schon Mode geworden in christlichen Kreisen, ich bin verletzt. Man trägt das so wie so einen Schatz vor sich her, ich bin verletzt. Ihr Lieben, die gute Botschaft ist, wir haben einen Heiler. Verletzt zu sein, ist nicht ein Wert in sich selbst. Es ist nicht schuldhaft, wenn wir verletzt worden sind. Aber dann gehen wir zum Heiler und er heilt uns und er tut sein Werk in uns. Halleluja. Lass uns einmal Psalm 9 anschauen. Vers 11. Ach nee, wir lesen mal schon ab Vers 10. Doch dem Unterdrückten ist der Herr eine hohe Feste in Zeiten der Drangsal. Der Name des Herrn ist eine feste Burg, eine Festung, ein sicherer Ort. Der Gerechte läuft dorthin, Halleluja, und ist geborgen. Gott ist ein Zufluchtsort. Und hier heißt es jetzt im Vers 11, auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Bevor wir vertrauen können, müssen wir den Namen Gottes kennen. Und ich sage es zum x-ten Mal, das bedeutet nicht, dass wir hier oben im Verstand das abrufen können, ja, der Name ist Vater, sondern dass die Vaterrealität in unserem Herzen wohnt. Und wenn das da ist, können wir vertrauen. Und wenn das nicht da ist, sind wir voller Misstrauen, sprich voller Selbstbestimmung. Und wir tun das, was wir meinen, was notwendig und was richtig ist. Und wir haben vorhin gesehen, das ist der große Unterschied zwischen der Welt und den Gläubigen im Endzeitchaos. Die einen verschmachten vor Furcht und die anderen schauen voller Zuversicht auf. Die Fähigkeit zu vertrauen ist ein Goldschatz. Und wenn der Heilige Geist das freundliche, wohlwollende, gütige Vaterherz, das für dich schlägt, nicht allgemein, sondern für dich, wenn er das offenbart, kommt Vertrauen. Man kann keinen Knopf drücken, man kann nicht sagen, ja, ich muss vertrauen, die Bibel sagt das, ich muss vertrauen, also ich werde jetzt Gott vertrauen. Du kannst dein Herz nicht umdrehen. Das ist unmöglich. Du hast keinen Zugang zu deinem Herzen. Aber du kannst Wahrheit deinem Herzen zuführen. Du kannst dafür sorgen, dass Wahrheit wohnt in deinem Herzen. Und wenn Wahrheit einzieht, muss die Lüge gehen, weil die Wahrheit des Wortes Gottes ist wie Licht. Und wenn das Licht kommt, dann geht die Dunkelheit. Das Böse wird mit Gutem überwunden. Hack nicht immer darauf rum, wie misstrauisch du bist und wie negativ du bist, das wird dich nicht verändern. Sondern indem das Neue kommt, die Güte, die Freundlichkeit Gottes und wie er für dich schlägt, wie er besorgt ist, wie er zugewandt ist und wie er Anteil nimmt an dir, das müssen wir erfahren, das ist, worum es geht. Nicht nur allgemein, ja, wir wissen, der Vater hat uns lieb, ja, sondern das muss der Heilige Geist, und das ist ein Prozess, ich sehe das auch in meinem Leben, das geht tiefer und tiefer und tiefer, und ich habe das Gefühl, ich bin noch sehr am Anfang, aber das, was schon da ist, ich bin dankbar dafür, weil das besser ist, als was ich früher hatte. Halleluja. Besser. Unsere Fähigkeit, Gott zu genießen, soll wachsen. Das ist, worum es geht. Unsere Fähigkeit, ihn zu genießen, sich an ihn zu freuen, das ist die Erlösung, sich an Gott zu freuen. Das ist, worum es geht. Nicht, wie viel wir leisten und schuften und was wir alles tun, sondern wie wir ihn erleben und uns bei ihm bergen können. Und unser Dienst wird da herauskommen. Und jeder Dienst, der nicht aus dieser Geborgenheit und dieser Erfüllung in ihm kommt, wird mehr Probleme anrichten. Uns selber und anderen, als es Segen bringt. Weil wenn wir nicht in ihm gesättigt sind, dann sind wir in Gefahr, sogar unseren Dienst, unseren Titel, unsere Position, unseren Platz in der Gemeinde zu missbrauchen, um daraus unseren Wert zu ziehen. Und wir werden Menschen mehr schaden, als ihnen helfen. Weil alles wird umgedreht. Wir nennen das Dienst, aber eigentlich brauchen wir die Gemeinde und wir saugen die Gemeinde aus, damit die Gemeinde uns dient, damit wir glorreich dastehen und damit wir gesättigt werden. Dienen kann nur im wirklichen Sinne, im neutestamentlichen Sinne, dienen kann nur, wem gedient wurde. Und manche sagen, ja, das ist schon vorbei, das hatten wir damals, die Welle da, Toronto oder wie das genannt wurde. Ja, ihr Lieben, es hat gerade erst begonnen. Und unser ganzer Zustand der Gemeinde mit Neid und Konkurrenz und Eifersucht und Machtgerangel und all diese Dinge beweist, dass wir einen entsetzlichen Mangel haben an Vaterliebe. Weil wenn wir in Gott gesättigt sind, wir wissen, wir brauchen nicht einen anderen Dienst, um das Gefühl zu haben, wir sind wichtig. Wir brauchen überhaupt keinen Dienst, um wichtig zu sein, sondern wir brauchen ihn. So die bloße Tatsache, dass es Neid, Konkurrenz, Eifersucht, Machtkämpfe gibt, sagt uns eins. Es fehlt an Offenbarung über den Vater. Und Jesus hat gesagt, er wird fortfahren, den Vater zu offenbaren. Halleluja. Das ist unsere Hoffnung. Das ist es, worum es geht. Und wir liegen ihm in den Ohren und wir sagen, wir wollen mehr vom Vater. Zeig uns den Vater. Philippus hat das verstanden. Zeig uns den Vater und ist genug. Mehr brauchen wir nicht. Wenn wir den Vater sehen, du, dann haben wir alles. Zeig uns nur den Vater, das ist genug dann. Er hat verstanden. Alles, was der Mensch braucht, ist in der Offenbarung vom Vater. Und wir können Katalysatoren dieser Bewegung sein, indem wir selber da hineingehen und dann anderen Hunger machen, anderen Mut machen, da hineinzugehen. Was wir haben, damit können wir andere infizieren. Was wir nicht haben, wir können ihnen erzählen, was wir gelesen haben. Wir können ihnen erzählen, was wir von anderen gehört haben. Aber das wird nicht diese Kraft haben, wie wenn wir selber es haben. Und der Funke geht von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, von Mann zu Frau, von Frau zu Mann. Das greift um sich. So, wir haben klare Ziele. Wir wollen diese Fähigkeit lernen, Gott zu vertrauen. In wirkliche Geborgenheit zu kommen. Und wenn du nur einmal denkst, was gerade jetzt in den letzten Wochen in London passiert ist. Die Fähigkeit, in Geborgenheit zu sein. Die Fähigkeit, sich leiten zu lassen von Gott. Ihm zu vertrauen, wird noch einmal lebensrettend sein. Ich war vor einigen Jahren im Kaukasus, und ihr wisst es jetzt auch hier in den Medien, dass da auch eine Menge Unruhe ist und da alle möglichen Dinge passieren. Und ich habe dort mit Bibelschülern gesprochen und sie haben Jobs gehabt auf dem Bazar in Vladikavkaz. Das ist eine Stadt ganz in der Nähe von Tschetschenien. Und auf dem Bazar von Vladikavkaz ist eine Bombe hochgegangen und mehrere Menschen sind umgekommen und viele sind verletzt worden. Und diese Bibelschüler haben mir erzählt, sie arbeiten normalerweise da auf dem Bazar. Und der eine betet am Morgen und der Herr sagt ihm, du gehst heute nicht zur Arbeit. Er konnte das nicht verstehen, aber er wusste eins, das ist Gott. Er konnte das nicht erklären, er konnte nicht sagen, ja, wie soll das jetzt gehen und wie soll man das jetzt irgendwie machen, das geht doch nicht. Sein preußisches Pflichtbewusstsein war nicht lauter und größer als die Stimme des Herrn. Er war erlöst, ich meine, das haben die Russen sowieso nicht, aber... In unserem Falle jetzt. Ja. Sondern wir kennen Gott und wir sagen, okay, wenn das von Gott ist, ich weiß nicht wieso, aber wir tun es. Wir tun es. Und er ging gar nicht zur Arbeit. Ein anderer war auf dem Bazar und während er dort stand, an seinem Warenstand dort, er hörte die Stimme des Herrn, sagt, geh sofort raus. Und sofort ging er Richtung Ausgang. Und als er in der, das ist so eine riesige Markthalle, ja, und als er im Tor war, ging die Bombe hoch und die Druckwelle hat ihn noch aus dem Tor rausgeworfen. Halleluja. Diese Fähigkeit, Gott zu vertrauen, gegen unsere Logik, das wird noch einmal lebensrettend sein. Denkt doch nicht, das war's jetzt in London. Und denkt doch nicht, das wird nicht nach Deutschland kommen. Das wird kommen. Und ich glaube, zu einem Teil, schon alleine deswegen, weil wir all die Jahre das mit Gleichgültigkeit und Achselzucken irgendwie begleitet oder quittiert haben, die Ereignisse in Israel. Und weil wir so kalt und so anteilnahmslos waren und so versucht haben, irgendwie das irgendwie so im friedlichen Sinne zu sehen, naja, das sind die Israelis, die sind ja auch nicht ganz unschuldig, und das sind die Palästinenser, die sind auch nicht ganz unschuldig. Und wir sehen das auf eine Art und Weise, wie unsere Politiker das sehen. Und wir begreifen überhaupt nicht, was das für eine Nation bedeutet. Wenn du am Abend in die Disco gehst, du musst wissen, in welche Disco du gehst. Wenn du mit dem Bus fährst, du musst wissen, welches ist der richtige Bus und welches ist der falsche Bus. Und weil uns das jahrelang nicht interessiert hat, und wir sogar für die falsche Seite Partei gegriffen haben. Es wird hierher kommen. Und dann werden wir verstehen, durch was sie da seit Jahren und Jahren durchgehen. Das wird hierher kommen, ihr Lieben. Und ich glaube nicht, dass irgendein Fürbitter das wegbeten kann. Das ist erst der Anfang, was wir da sehen. Das ist erst der Anfang.
das wird hierher kommen. Und was für ein Segen wird das sein, wenn wir wissen, wir sind in der Hand Gottes. Und wir sind geleitet von seinem Geist, ob unser Verstand Purzelbäume schlägt oder nicht. Das ist, was sie gehabt haben. Philippus war in einer gewaltigen Erweckung in Samaria. Da ging es wirklich heilig-geistmäßig gewaltig ab. Menschen in riesigen Scharen haben sich bekehrt, Dämonen sind ausgefahren, Kranke sind geheilt worden, gewaltige Dinge passieren. Mitten in der Erweckung spricht der Herr Philippus, geh in die Wüste. Das macht doch keinen Sinn, das kann doch nur der Teufel sein. Hier ist die Erweckung, hier werde ich gebraucht, hier passieren Zeichen und Wunder in der Wüste. Wer ist denn da draußen? Überhaupt keiner. Was soll ich denn da draußen? Aber er kannte Gott mehr und er liebte Gott mehr als seinen Dienst. Und Gott sagte etwas, was sicherlich keinen Spaß gemacht hat, aus Erweckung rauszugehen. Das wird keinen Spaß machen. Aber er liebte Gott mehr als sein Wirken. Und er ging in die Wüste und traf einen Mann. Und durch diesen einen Finanzminister von Äthiopien ging das Evangelium schnurstracks in eine neue Nation hinein. Halleluja, was für ein erfolgreicher Tag. Der Finanzminister wird bekehrt und kommt geisterfüllt in seine Heimat zurück. Das ist Erweckung in der Wüste. Hundertprozentiger Erfolg. Ich kannte eine Frau, die im Alter sich bekehrt hat und in wunderbarer Weise den Herrn erlebt hat. Und sie wurde geheilt und fing nochmal ganz neu an zu leben. Und was sie all die Jahre irgendwie nicht konnte, weil sie Ängste hatte oder sonst irgendwie einfach, das war außerhalb ihrer Möglichkeiten. Sie kaufte sich ein Auto, war schon im hohen Alter und fuhr mit dem Wagen durch Berliner Verkehr. Das ist Glauben. Das ist nicht wie von Oberböhringen nach Unterböhringen. Und dann fuhr sie einmal durch die Stadt und sie wollte gerade auf die Stadtautobahn fahren. Und da war die Einfahrt zur Stadtautobahn und die ist dort am Messedamm ziemlich eng gebaut. Da gibt es keinen Standstreifen. Das ist eine sehr schmale, enge Einfahrt dort auf die Stadtautobahn. Und sie fuhr drauf und auf einmal sprach Gott unmissverständlich mit ganz lauter, hörbarer Stimme zu ihr. Sofort anhalten, rechts ranfahren. Das ist total verboten. Das ist gegen die Straßenverkehrsordnung. Du darfst nicht auf der Autobahn ohne Standstreifen einfach da stehen. Aber sie wusste, das ist Gott. Sie fuhr rechts ran. Und im nächsten Augenblick, ein paar Meter vor ihr, gab es eine Massenkarambolage. Wenn sie nicht angehalten hätte, sie wäre mittendrin gewesen. Und in den Abendnachrichten war vom Hubschrauber aus dann das Bild zu sehen von diesem Chaos dort. Und da war ihr türkisfarbener Golf schön an der Seite geparkt. Und ein paar Meter vor ihr war ein Riesenchaos. Die Fähigkeit, Gott zu vertrauen, wird lebensrettend sein. Und wir werden andere Leben retten durch die Tatsache, dass wir von Gott gewarnt werden. Das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die das Volk Gottes braucht. In diesem Endzeitchaos. Und jetzt ist die Zeit, das zu lernen. Jetzt ist die Zeit, diese Nähe, diese Vertrautheit mit Gott zu erfahren. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen, wenn Jesus durch das Wort und durch den Heiligen Geist uns den Vater offenbart. Komm, Vertrauen. Halleluja. Und Vertrauen führt gleich weiter, wie das so im Reich Gottes ist. Die Segnungen sind so wie in einer Kettenreaktion. Lass uns einmal Psalm 33 anschauen. Und hier sehen wir in Vers 21, Psalm 33, Vers 21. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Vertrauen führt zu Freude. Wisst ihr, das ist, was ich vorhin am Anfang gesagt habe. Leute versuchen, was zu fühlen. Versuch, Wahrheiten in dir zu haben. Wenn wir Gott vertrauen, kommt Freude. Unser Herz wird sich in ihm freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertrauen. Das heißt, all diese Dinge stehen dahinter, wenn Paulus so einen kleinen harmlosen Vers da loslässt, Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das heißt, lernt ihn kennen, lernt ihm zu vertrauen und dann wird eure Freude in Gott da sein. Wie sonst soll man diesen Befehl erfüllen? Wie kann man das tun? Freut euch in dem Herrn. Wir können versuchen, uns anzustrengen und zu freuen, aber das führt nicht sehr weit. Aber wenn das Herz erfüllt ist von Wahrheit, wenn da Gewissheit ist statt Unsicherheit, wenn da Zuversicht ist statt Hoffnungslosigkeit, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir Schritte tun, um ihn zu ehren, weil wir ihm zeigen wollen, dass wir ihn lieben und schätzen, dann wird diese Freude kommen. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und daran werden wir erkannt werden, dass wir das Merkmal der Kinder Gottes sein, in einer Zeit von Not und Angst und Depression und Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit. Schon jetzt ist Angst der verschiedensten Art, Angst vor Gefahren, sichtbarer, unsichtbarer Art. Und jetzt schon ist Angst eine der größten Volkskrankheiten überhaupt. Und es bräuchte schon jetzt ein Heer von Therapeuten und Psychiatern, um das alles zu managen, was jetzt schon an seelischer Not in unserem Volk da ist. Und was meinst du, wenn solche Dinge wie in London anfangen zu geschehen? In Deutschland. Wenn so etwas wie 9. September, wenn das anfängt, 11. September, 11. 9/11, 11. Wenn so etwas kommt in Deutschland, wir sind nicht so gelassen und so robust wie die Amerikaner. Wir neigen schon jetzt zu Panik, wo es überhaupt keinen Grund gibt. Wir haben nicht solche starken Nerven wie die Amerikaner. Und ich sage dir, unsere Politiker werden zittern wie Espenlaub und werden nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Wir werden das sehen. Wir werden das sehen. So diese Fähigkeit zu vertrauen ist so ein gewaltiger Schatz. Und das kommt nicht einfach so, das kommt nicht per Handauflegung, das kommt, wenn wir Gott kennenlernen. Und jetzt ist die Zeit, neue Prioritäten zu setzen. Wir können sagen, wir streichen Karibik und kommen noch dreimal zu diesem wunderbaren Ort hier. Halleluja. Ich glaube, für einmal Karibik kannst du hier viermal gehen, glaube ich. Wir investieren in unsere Zukunft. Von Karibik kommst du wieder, findest ein paar hässliche Rechnungen in der Post und der ganze Urlaubswert ist schon wieder vorbei und du sagst, ich bin urlaubsreif. Aber was Gott dir an Orten wie hier geben kann, und es gibt andere Orte, wo in einer tieferen Weise die Gegenwart Gottes erfahrbar ist. Ich bin so dankbar und so froh, dass ihr euch habt ermutigen und ermahnen lassen gestern. Ihr habt gesehen, jetzt kommt Raum für den Heiligen Geist. Jetzt kommen wir langsam in den grünen Bereich. Halleluja. Warum? Weil wir von der Bremse gehen, weil wir aufhören, irgendwie aus unseren eigenen Dingen heraus zu agieren, sondern sagen, Gott ist Gott, Gottes Wort ist wahr und wir handeln danach und jetzt lichtet sich das Ganze und der Heilige Geist kommt und ihr Lieben, es ist ja heute ist Mittwoch. Wir können ja noch tiefer gehen. Wir können ja noch weiter gehen. Halleluja. Halleluja. Und das ist, was Gott tun wird. Überall Orte schaffen, wo seine Gegenwart ist. Und Leute werden dorthin kommen und sagen, hier sehe ich etwas, hier erlebe ich etwas, hier bekomme ich etwas von Gott, was ich niemals vorher bekommen habe. Wir kennen einen Mann Gottes, der hat, ein lieber Bruder, der hat eine Kassette bekommen über den Vater, über die Liebe Gottes. Dem gingen die Augen auf. Der hat gesagt, jetzt bin ich 42 Jahre in dieser Gemeinde. Nie hat mir jemand erzählt, was für einen wunderbaren Gott ich habe. Eine einzige Kassette und ein ganzer Horizont ging für ihn auf. Und er sah Dinge und sagt, meine Güte, das steht ja überall in der Bibel. Was haben die mir all die Jahre erzählt? Weil er mit Leben in Berührung kam. Und wir können lernen, dieses Leben zu behalten. Und wir werden dieses Leben weitergeben und es wird vorangehen. Und es wird eine große Bewegung im Land werden, Gott kennenzulernen, Gott lieben zu lernen, in Gott geborgen zu sein, in ihm alle Erfüllung zu haben. Das wird kommen, ihr Lieben. Alles andere, alle Strategien und Wellen und all diese Dinge, die Menschen sich ausdenken, das wird alles morgen wieder verblassen und man denkt sich wieder neue Highlights und neue Dinge aus. Aber das, was wir heute hier hören, die Herrlichkeit Gottes anschauen, ihn zu genießen, das wird immer stärker werden. Das ist das Ding, was nicht von Menschen ist. Das ist keine Modewelle. Das hat nicht sich irgendwer ausgedacht, sondern es kommt direkt vom Herzen Gottes. Und Gott sagt, steig ein, suche mich. Such mich von ganzem Herzen. Mach Raum für meine Gegenwart in deinem Leben zu Hause. Und du wirst mich finden. Gott sagt, such mich von ganzem Herzen. Und ihr werdet mich finden und ich werde eure Gefangenschaft wenden. Die Gefangenschaft wird gewendet, wenn wir Gott finden. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du uns einlädst, diese Schatzsuche dir nachzugehen, auf dich zu warten, ein Herz zu entwickeln, das Hunger hat nach dir, das fragt nach dir, das nur eins will, bei dir sein und dich lieben will. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du unser treuer Beistand und Helfer und Lehrer bist. Und wir rechnen mit dir. Amen. Amen. Amen.